Ja, liebe Gemeinde, bitte schlagt auf. 1. Petrus, Kapitel 3. Wir lesen die ersten 7 Verse des Kapitels. Nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter, tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Jesus Christus gewonnen, wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschheit verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Auch die Frauen aus früherer Zeit, die ein geheiligtes Leben führten und ihre Hoffnung auf Gott setzten, schmückten sich auf diese Weise. Und dazu gehörte für sie, dass sie sich ihren Männern unterordneten. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann Herr und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Ihr erweist euch als Sarahs Töchter, wenn ihr tut, was gut und richtig ist und euch durch keinerlei Drohungen oder Angst machen lasst. Entsprechend gilt für euch Männer. Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Der Predigttext gibt uns heute vor, dass wir über die Aufgaben und Rollen von Mann und Frau in der Familie nachdenken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesen Stellen. Ja, da merke ich ganz besonders, welche Wertvorstellungen ich schon aus der Welt übernommen habe. Mir fällt es schwer, mit Petrus in das Lob einzustimmen und Sarah eine gute Frau zu nennen, weil sie ihren Mann Herr nannte. Dieser Text oder zumindest diese Formulierungen stehen gegen alles, was unsere aufgeklärte, moderne Gesellschaft, wofür sie steht. Und in den letzten Tagen, als ich mich mit dieser Predigt oder diesem Text intensiv beschäftigt habe, fiel mir immer wieder auf, wie ich auch versucht habe, Petrus' Worte zu relativieren oder sie irgendwie an unsere Zeit anzupassen. Aber das ist nicht der Maßstab, den Gott an sein Wort legt, und es ist auch nicht oder schon gar nicht der Maßstab, den wir an Gottes Wort legen sollen. Wir sind aufgefordert, unser Denken und unser Handeln immer wieder neu an Gottes Wort auszurichten. Und damit das geschieht, brauchen wir seinen Geist, und wir wollen jetzt noch einmal zusammen beten. Vater im Himmel, ich bitte dich von Herzen, dass du uns deinen Geist gibst. Herr, bitte gib du mir Ruhe, dein Wort in rechter Weise auszulegen. Herr, bitte gib du uns allen Weisheit und Verstand, dass wir verstehen, was du uns durch deinen Diener Petrus sagen möchtest. Vater im Himmel, ich danke dir für die Familien in unserer Gemeinde. Bitte dich, dass du uns segnest. Amen. Wir haben in der Schriftlesung 1. Petrus 2 gelesen. Und im Kapitel 2, also dem Text vor der Predigt, geht es um das neue Gottesvolk. Es geht darum, dass wir, also wir Heiden, die einst fern waren, jetzt Teil von Gottes Volk sind, in 2 Vers 10, und dass wir, Vers 9, Gottes Eigentum sind. Und auf dieser Grundlage beschreibt Paulus sehr konkret, wie wir in dieser Welt leben sollen. Er schreibt an Staatsbürger in der Welt, also uns alle. Er schreibt an Knechte oder heute vielleicht Arbeiter, wobei das schon sehr speziell an Knechte geht. Und er schreibt jetzt in unserem Abschnitt an Ehemann und Ehefrau. Für unseren Text sind besonders wichtig die Verse 20 bis 25, die sich direkt an die Anforderungen an den christlichen Hausknechten anschließen. Der Knecht soll sich dem Mann unterordnen, nicht nur den guten Herrn, nicht dem Mann, sondern seinem Herrn, unterordnen, nicht nur den guten Herrn, sondern eben gerade auch dem Bösen. Petrus geht so weit, dass er gläubigen Knechten sogar aufgibt, die Schläge zu ertragen, geduldig zu ertragen, und begründet das dann in dem Vers 21 von Kapitel 2. Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf den Weg, den er euch vorgegangen ist. Und dieses Vorbild von Christus, was für die Knechte gilt, darauf bezieht sich Paulus dann auch, als er sagt, genauso wie die Knechte, gut, das sagt er nicht, sondern genauso wie die Knechte sollen auch die Frauen dem Vorbild Christi folgen. Und Petrus fordert deswegen dann in 3, Vers 1, die Frauen auf, ebenso ihr Frauen. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Vorab, um das klarzumachen, die Aufforderung lautet, ordnet euch euren Männern unter. Und ich denke, das steht da nicht umsonst so. Es geht nicht um eine allgemeine Unterordnung oder Minderwertigkeit der Frau. Es geht hier ausschließlich um das Leben unter Eheleuten. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, der Charakter der Unterordnung ist natürlich auch ein völlig anderer als der zwischen Knecht und Herr. Vielleicht weniger für die Frau, aber vor allem eben für den Mann. Ne, auch die Frau soll sich unterordnen, und hier wird auch das gleiche Wort verwendet wie für den Knecht. Aber der Mann hat nicht das Recht, sich seine Frau zu eigen zu machen, wie es eben ein Herr hat gegenüber seinem Knecht. Im Gegenteil, seine Führung soll geprägt sein von Liebe und von Dienen. Und trotzdem geht Paulus hier ziemlich weit. Du sollst dich deinem Mann unterordnen, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Und da ist jetzt die Frage, die sich aufdrängt, hast du deinen Mann schon einmal so gesehen? Hast du ihn schon mal als Herrn, als deinen Herrn gesehen? Oder wenn du nicht verheiratet bist, hast du dir deinen Traummann schon einmal so ausgemalt, als deinen Herrn? Konkret, was fordert Petrus? Ich denke, ich kann es als Mann beurteilen, auch wenn die Frau in der Regel körperlich dem Mann unterlegen ist, hat sie trotzdem die Möglichkeit, den Mann um den Finger zu wickeln. Und man sieht es in jedem Film, der richtige Satz im passenden Outfit und der Mann springt. Das ist heute so, und mir scheint es, als wäre es zur Petruszeit nicht anders gewesen zu sein. Denn als wollte Petrus sagen, aus großer Kraft folgt große Verantwortung, geht er genau auf diese beiden Punkte ein. Er gibt der Frau zwei Prinzipien mit. Das erste finden wir in den ersten Versen, Wandel statt Worte. Und ich lese ab Vers 1. Ordnet euch euren Männern unter, tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen, wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Petrus fordert dich als Ehefrau auf, dich deinem Mann unterzuordnen, selbst wenn dein Mann nicht an Gott glaubt. Das bedeutet nicht, dass du Dinge tun sollst, die gegen Gottes Gebote verstoßen, weil dein Mann sie fordert. Ganz im Gegenteil. Dein Leben und Verhalten sollen von Ehrfurcht zu Gott bestimmt sein. Und hier ist dann auch der große Unterschied zu den Filmen. Dein Ziel soll es eben gerade nicht sein, deinen Mann zu manipulieren oder um den Finger zu wickeln. Gott hat dich als Gehilfin für deinen Mann geschaffen. 1. Mose 2, Vers 18. Es ist nicht deine Aufgabe, deinen Mann mit Worten zu erziehen, egal wie nötig er es hätte. Nicht einmal, wenn dein Mann kein Christ sein sollte. Natürlich verbietet es Petrus nicht, dass du deinem Mann, dass du deinen Partner oder deinen Mann von Gott erzählst und wenn er bereit ist, das Wort zu hören, dann nutze jede Gelegenheit dankbar, die Gott dir schenkt. Doch legt Gott seinen Augenmerk explizit auf deinen Lebensstil. Treues und demütiges Verhalten gefällt Gott so sehr, dass er es gebrauchen möchte. Es ist möglich, einen Menschen ohne Worte zu seinem Wort zu führen. Welch ein Segen und welch eine Verheißung. Und wenn du in dieser Situation bist, dann glaube fest daran und bete dafür. Wenn sogar bei Nichtchristen solch eine Frucht entstehen kann, wie viel größer wird dieser Effekt sein, wenn du einen gläubigen Ehemann mit deinem gläubigen Ehemann auf diese Weise umgehst? Vielleicht ein Beispiel. Stellt euch vor, es gibt zwei Wege, um ans Ziel zu kommen. Und natürlich bist du für den einen und dein Ehemann ist für den anderen Weg. Es geht jetzt nicht um eine Route, sondern einfach um eine Lebenssituation, mit der man unterschiedlich umgehen kann. Jetzt wäre die eine Möglichkeit, eine große Szene zu machen und darauf zu achten, dass du gewinnst diesen Streit. Die andere Möglichkeit wäre, dich dem Mann unterzuordnen und den Mann entscheiden zu lassen, so wie es auch seine Aufgabe vor Gott ist. Und jetzt stellen wir uns vor, wie es dann wahrscheinlich häufig der Fall ist, dass dein Mann sich geirrt hat. Wie wäre es, deinen Mann dann nicht zu kritisieren und ihm das immer wieder aufs Brot zu schmieren, sondern ihm zu helfen, seinen Fehler auszubügeln? Das soll natürlich nicht bedeuten, dass es deine Aufgabe ist, deinen Mann ins offene Messer zu laufen zu lassen. Es ist gut, wenn du deinem Mann mit Rat und Tat zur Seite stehst und das bedeutet ja auch, Gehilfin zu sein. Aber letztendlich erwartet Gott von deinem Mann, dass er die richtigen Entscheidungen trifft und wird ihn dafür auch zur Verantwortung ziehen. Unterordnung ist eine große und schwere Aufgabe, und Petrus hebt sogar hervor, dass es eine mutige Aufgabe ist, als er sagt, dass wir davor keine Angst haben sollen. Und ich denke, dass wir heute in einer Zeit leben, wo das durchaus sein kann, dass man dafür zumindest von seinen Freundinnen belächelt wird. Umso wichtiger ist es für dich, wenn du noch nicht verheiratet bist, dass du dir einen Mann unter diesem Gesichtspunkt aussuchst. Also einen Mann, dem du dich gerne unterordnen kannst, weil er dem Herrn dient. Das zweite Prinzip lautet innere statt äußere Schönheit. Und wir finden sie ab Vers 3. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr eure Haare aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Ich weiß nicht, ob Petrus diese Verse in Zeiten von Facebook und Snapchat heute immer noch explizit an die Frau richten würde. Fühlt euch als Mann also gerne angesprochen. Wie wichtig ist es dir, dass dich andere schön, smart und gebildet sehen? Und wie wichtig ist es dir, dass die Leute in deinem Umfeld wissen, dass du ein Kind Gottes bist und deshalb so ein ausgeglichenes und freundliches Wesen hast? Wie viel Zeit bleibt dir, bei all den Dingen am Tag Gottes Wort zu lesen und die Beziehung zu ihm zu pflegen? Oder anders gefragt, welche Zeit wird als erstes gestrichen, wenn es mal knapp wird? Könntest du morgens ohne Dusche oder Frühstück aus dem Haus? Und wenn nein, gilt dasselbe auch für Bibellesen und Gebet? Bist du bereit, auf deinen Schönheitsschlaf zu verzichten oder abends eben einfach früher ins Bett zu gehen, um morgens mehr Zeit dafür zu haben? Ich denke, langes oder kurzes Bibellesen und Beten kann nicht per se mit gutem oder schlechten Christen gleichgesetzt werden. Aber ich denke, es kann auf jeden Fall ein Indikator sein. Und Jesus selbst sagt ja, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und wo dein Schatz ist, damit wirst du auch am meisten Zeit verbringen. Nun, zu uns Männern. Ich lese nochmal den Vers 7. Entsprechendes gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll, nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Wesentlich kürzer, aber nicht weniger herausfordernd, wendet sich Petrus nun an die Männer. Und wer von euch hat jetzt nicht in den letzten Minuten immer mal wieder seine Frau angestarrt oder mit angeguckt und hat sich vielleicht gefragt, nun, warum bin gerade ich der Mann, dessen Frau sich so große Probleme damit hat, sich unterzuordnen? Und genau um diese Frage soll es jetzt gehen. Allerdings ist die Richtung dieser Frage meiner Meinung nach nicht ganz richtig. Die Frage sollte eher lauten, warum bin ich ein Mann, dem sich meine Frau offensichtlich so schwer unterordnen kann? Versteht mich jetzt nicht falsch, nur weil eure Frau sich euch gut unterordnen kann, heißt es nicht, dass ihr ein guter Mann seid, sondern vielleicht habt ihr auch einfach eine gute Frau. Also der Umkehrschluss ist jetzt nicht zu machen. Aber wenn deine Frau da hin und wieder Probleme haben sollte, dann frag dich, warum ist das so? Warum fällt es meiner Frau so schwer, sich mir unterzuordnen? Geht verständnisvoll mit ihnen um und nehmt auf sie Rücksicht. Ich denke, Petrus, oder ich kann nur von mir reden, aber Petrus spricht hier einen Punkt an, der bei mir ziemlich wund ist und den ich gerne und schnell vernachlässige. Verständnisvoll kann auch, wenn das falsches Deutsch ist, mit erkenntnisvoll übersetzt werden. Und Haniel Strebel gibt hier folgendes Beispiel. Manche Männer studieren vor Neuanschaffungen mit Hingabe die Produktkataloge. Sie lernen Details über technische Geräte oder den Wagen, den sie erwerben wollen, auswendig. Nach tagelangem Vergleichen und ausführlichem Gespräch mit ihren Kollegen kommen sie ihrer Entscheidung, die sie oftmals schon emotional getroffen hatten, nun auch rational rechtfertigen. Ich frage mich zwar, wer heutzutage noch Produktkataloge verwendet, aber ich denke, der Punkt wird trotzdem klar. Man verbringt mit so vielen Dingen Zeit und wie viel Interesse und Kraft setzen wir dagegen in die Beziehung zu unseren Frauen? Wie gut sind wir darüber informiert, wie es ihr geht, was sie braucht, was sie gerade beschäftigt oder wo ihre Nöte sind? Wie viel Zeit investierst du in Gespräche mit ihr? Wie viel gibst du auch von dir preis? Die Aufforderung, sich dir unterzuordnen, ist wirklich eine anspruchsvolle. Entscheide nicht willkürlich, sondern lass sie teilhaben. Gib auch ihr die Möglichkeit, dir eine Gehilfin zu sein. Nimm ihre Meinung ernst und sage ihr das auch immer wieder. Erkennen wir, was Vorlieben unserer Frau sind und wie wir ihr eine Freude machen können? Wie viel Zeit investieren wir darin, unserer Frau diese Freude so oft wie möglich erleben zu lassen? Erkennen wir die Grenzen unserer Frau und wissen, wann wir einspringen müssen, wann wir sie entlassen müssten? Erkennen wir Eigenschaften, die Frauen an uns stören, und arbeiten wir daran, diese Eigenschaften oder Verhaltensweisen abzustellen oder zumindest zu erklären? Wie ist deine Einstellung, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst? Hast du dann Feierabend? Hast du jetzt das Recht, dich auszuruhen, auf Freizeit, auf Sport, auf Freunde treffen, auf all die Dinge, die du eben während der Arbeit nicht machen kannst? Oder fängt jetzt dein richtiger Job an, Ehemann und Vater zu sein? Wieder sollten wir auf unser Vorbild sehen, Jesus Christus. In Epheser 5, Vers 25 schreibt Paulus: Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Beim letzten Abendmahl wusste Jesus genau, was auf ihn zukommt. Wie viel Schmerzen und wie viel Kraft ihn die nächsten Stunden kosten würden. Und er hatte sicher das Recht, sich jetzt auszuruhen und zumindest die letzten Stunden mit seinen Jüngern noch einmal richtig zu genießen. Aber er tat es nicht. Er band sich eine Schürze um und ging von Jünger zu Jünger, um ihnen die Füße zu waschen. Und wenn man sich Johannes 17 einmal anschaut, wie viel Raum das Gebet für sich hat und wie lange er für seine Jünger betet, dann können wir auch unsere Gebete überdenken. Wie viel beten wir für uns, für unsere Sorgen, für das, was morgen ansteht? Und wie viel beten wir für unsere Frauen? Werde ein Mann und fang damit am besten vor der Ehe an, der so aufmerksam und zuvorkommend und hilfsbereit ist, dass ihm deine Frau, mit Dankbarkeit und Vertrauen sich dir unterordnen kann. Ein sehr praktischer Text mit vielen Aufforderungen, und ich denke, ich kann diese Aufforderung wie folgt zusammenfassen oder eher interpretieren. Petrus fordert eine Ehefrau, die noch einmal darüber nachdenkt, ob es wirklich ihr gutes Recht ist, ihren Herrn, also ihren Ehemann, zusammenzufalten, weil er ihre Aufgaben nicht zu ihrer Zufriedenheit erfüllt hat. Petrus fordert eine Frau, die nicht versucht, ihren Mann mit Worten oder Taten zu manipulieren und zu lenken, sondern ihm vertraut und durch gute Werke zeigt, wie sehr sie ihn liebt und achtet. Selbst wenn ihr Mann es nicht verdient, einfach, weil sie weiß, dass sie in Wahrheit nicht ihrem Mann, sondern Gott dient. Er fordert eine Ehefrau, die nicht in erster Linie auf ihr Äußeres bedacht ist, sondern die stattdessen ihre Beziehung zu Christus pflegt und diese Beziehung nach außen trägt. Die auch vor anderen Leuten darauf bedacht ist, sich nicht selbst mit Sprüchen, zum Beispiel über ihren Mann, Aufmerksamkeit zu verschaffen, selbst wenn es viele Geschichten gäbe, die sicher ein guter Lacher wären. Stattdessen versucht sie aktiv, ihren Mann in ein gutes Licht zu rücken. Petrus fordert einen Ehemann, der sich für die Bedürfnisse seiner Frau interessiert, mit ihr darüber spricht, sich emotional auf sie einlässt und Verständnis hat und nicht nur zeigt oder so tut. Dessen Priorität darin liegt, dass die Beziehung und die Liebe zu ihr jeden Tag zunimmt und bei dem sich das auch in seiner Zeitplanung widerspiegelt. Ein Ehemann, der nach Hause kommt und nicht denkt, er hätte jetzt Feierabend und der hätte sich den Feierabend jetzt reglich verdient, sondern dessen höchstes Anliegen es ist, seine Frau zu entlasten und ihr zu helfen, für den Kochen und Putzen, Wickeln oder die anderen Dinge nicht per se Frauenarbeit sind. Wer wünscht sich nicht so einen Ehepartner? Wer hat sich nicht bei dem Gedanken erwischt, ich hoffe, mein Ehepartner hört jetzt gut zu? Oder ich wünschte, mein Ehepartner würde in diesem Punkt an sich arbeiten. Oder alles schön und gut, aber sprich doch nochmal über diese und jene Macken. Vielleicht auch, wenn ich einen Freund oder eine Freundin habe, dann müsste sie genau so sein. Aber diese Gedanken sind völlig fehl am Platz. Diese Verse sind nicht dafür gedacht, unserem Partner zu sagen, wie er sich zu benehmen hat. Denkt dran, Petrus fordert dies, sondern... Denn denk dran, Petrus fordert dies explizit auch, wenn dein Partner nicht auf Gottes Wort hört. Im Gegenteil, der Text für die Frauen ist für die Frauen gedacht und der Text für die Männer ist für die Männer gedacht. Und es ist die Aufgabe, ein Mann bzw. eine Frau nach Gottes Herzen zu werden. Aber... jetzt kommt die große Frage, wer schafft das schon? Egal, ob von Jesus, Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus oder sonst wen im Neuen Testament, Texte mit Anforderungen an einen Christen sind zum Verzweifeln. Deswegen ist die etwas provokative Frage im dritten Punkt der Gliederung, jagen wir einer Utopie nach? Und zunächst will ich mal ein vorsichtiges Nein geben. Vorsichtig, weil ich weiß, dass es auch unter Christen viele Ehen gibt, die große Probleme haben und viele Ehen, die sogar kaputt gehen. Also ganz zerbrechen. Aber zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind die zerbrochenen Ehen unter zweigläubigen Christen wirklich die Ausnahme. Wir können wirklich dankbar sein für die vielen guten und stabilen Ehen, die unsere Gemeinde mittragen. Gott verändert uns tatsächlich durch seine Gebote und Aufforderungen auch schon in dieser Welt. Zumindest ist in meinem weltlichen Umfeld der Unterschied enorm. Trennungen, kaputte Familien sind hier nicht die Ausnahme. Mir fällt kein anderes Beispiel ein, wo der Unterschied zwischen von Gott Gesegneten und von Gott nicht Gesegneten so offensichtlich ist. Und dafür sollten wir Gott wirklich von Herzen danken. Gottes gute Gebote sind der Grund dafür. Petrus schreibt das hier nicht nach dem Motto, ich gebe euch mal ein paar Gebote, die ihr eh nicht halten könnt. Vielleicht könnt ihr ja wenigstens ein paar Sachen davon umsetzen, aber eigentlich ist es eine Utopie, die erst im Himmel erfüllt wird. Möge Gott uns davor bewahren, über sein Wort so zu denken. Jedes Wort ist ernst gemeint. Und wenn ihr heute nach Hause fahrt, dann lest diesen Text noch einmal. Sprecht mit eurem Partner und prüft, wo du dich gegen deinen Partner versündigt hast. Bitte ihn um Vergebung. und achtet und unterstützt einander und setzt alles daran, eure Ehe so zu führen, dass sie Christus, die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde widerspiegelt. Nun, und wenn wir scheitern, gehen wir noch einmal in den Text, und dem aufmerksamen Mitleser ist aufgefallen, dass wir ein paar Stellen übersprungen haben. Wer wird hier als großes Beispiel genannt? Das ist Vers 6. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann her. Nun lasst uns die Stelle einmal gemeinsam lesen. 1. Mose 18 ab Vers 9. Gott erscheint Abraham und ist bei ihm zu Gast. Abraham fordert seine Frau auf, Essen zuzubereiten. Und während sie das tut, spricht er zu Abraham. Ab Vers 9. Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, also Gott, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch betagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren? Und auch mein Herr ist alt. Auch mein Herr ist alt. Nun, wie lesen wir diese Stelle? Vielleicht so. Gott erscheint Abraham und verheißt ihm, dass er im nächsten Jahr den lang ersehnten Sohn bekommt. Sarah, die ihren Mann zuvor dazu gedrängt hatte, mit ihrer Magd einen Sohn zu zeugen und wenig später Abraham dazu überreden wird, beide zum Sterben in die Wüste zu schicken, kann darüber nur lachen. Naja, aber immerhin war sie bereit, für Abraham zu kochen, und während sie Gott verspottet und seinen Zusagen nicht glaubt, nennt sie Abraham immerhin Herr. Aber ja, für uns gibt es hier keine Zweideutung. Sarah hier als Held zu sehen, ist eigentlich unmöglich. Aber wie sieht Gott Sarah? Und jetzt gehen wir zurück in 1. Petrus 3. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann her und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Ihr erweist euch als Sarahs Töchter, wenn ihr tut, was gut und richtig ist. Sarah gehörte zu den Frauen früherer Zeit, die ein geheiligtes Leben führten. Warum? 3 Vers 5. Weil sie ihre Hoffnung auf den Herrn setzte. Der Name Sarah wird zum Ehrentitel. Und übrigens ist Sarah hier keine Ausnahme. Das Neue Testament erinnert sich an keinen der vielen Fehler, die die einzelnen Kinder Gottes begangen haben. Sogar ein Simson wird im Neuen Testament zum Glaubensheld. Wie kann das geschehen? Hat vielleicht Petrus den Rest der Geschichten vergessen? Hat Gott all das vergessen? Stefan hat uns die Antwort in der Schriftlesung vorgelesen. Unser Predigttext richtet sich heute nun mal an Ehepaare und so zwangsläufig auch die Beispiele in dieser Predigt. Aber ich hoffe, ich kann euch klar machen, dass es letztendlich um mehr geht als einfache Anordnungen an Eheleute. Es geht um das Prinzip, das dahinter steht. Petrus zeigt uns nur die Anwendungsfälle, die es in allen Bereichen des christlichen Lebens gibt. Und diese Anwendungsfälle sind eben auch auf jeden anderen zuzuordnen. Darum lasst uns nochmal lesen, 1. Petrus 2, Abvers 24. Christus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass er jetzt den Sünden gegenüber gestorben, sodass wir jetzt gegenüber den Sünden gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umherirrende wie Schafe, die auf sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Hat Gott alles vergessen, was Sarah gemacht hatte? Den versuchten Mord, den Unglauben, ihre Sünde? Nein. Ganz im Gegenteil. Er fand es so schlimm, dass er hunderte Jahre später selbst vom Himmel herabgestiegen ist. Er hat einen menschlichen Leib angenommen, nur damit er diesen selbst ans Kreuz tragen konnte. Er reagierte nicht auf Beschimpfungen, als er beschimpft wurde, und drohte nicht mit Vergeltung, als er leiden musste, sondern übergab seine Sache dem gerechten Richter. Und deswegen sind unsere Sünden nicht einfach vergessen. Sie sind gesühnt, bezahlt. Was passiert, wenn wir nach einer Predigt, egal nach welcher, oder nachdem wir Gottes Wort gelesen haben, nach Hause fahren und bei der ersten oder zweiten Gelegenheit scheitern? Was passiert dann? Vers 24. Du bist auch dieser Sünde gestorben. Du kannst Gott um Vergebung bitten, dich, wenn nötig, bei deinem Mitmenschen entschuldigen, dich mit ihm versöhnen, und dann kannst du ganz befreit das Leben führen, auf Vers 24, das vor Gott richtig ist. Das ist keine Utopie. Es ist Wirklichkeit. Es ist Gottes Wirklichkeit. Gott sieht dich so, wie er auch Sarah sieht. Wenn du, genauso wie Sarah, deine Hoffnungen auf Gott setzt. Ich denke, dass es gerade Eheleute besonders schwer haben, Gott so zu gefallen, wie es unser Predigttext vorgibt. Einfach, weil es keinen Bereich gibt, wo zwei Sünder so eng verbunden sind. Und doch sollten diese beiden Sünder laut Epheser 5 die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegeln. Und das ist eine große Anforderung, und umso wichtiger ist dieses Prinzip in der Ehe. Ihr seid der Sünde gestorben. Du kannst den Druck, den dieser Text vielleicht als menschlich gesehen auf dich gibt und auch diese Verantwortung, die du hast, völlig rausnehmen. Du kannst wie kein anderer die unfassbare Beziehung, die Christus zu seiner Gemeinde hat, nachvollziehen. Du kannst dir und deinem Partner zusprechen, dass du ein Teil von dieser Verbindung bist. Ihr könnt auf Christus blicken und euch versichern, Gott hat euch eure Schuld vergeben. Und du kannst ganz einfach aufstehen, zu 1. Petrus 3 gehen und so leben, wie es vor Gott richtig ist. Ich formuliere es jetzt nochmal ganz neutral und lese es wirklich ohne diesen Druck. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie unser Heil erwirtschaften, sondern es geht darum, Gott zu gefallen und ihm zu dienen. Sei ein Christ, dessen Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt ist, das so ein klares Zeugnis für seine Mitmenschen wird, der nicht versucht, seinen Mitmenschen mit Worten oder Taten zu manipulieren und zu lenken, sondern versucht, mit Werken zu zeigen, dass er ihn liebt. Selbst wenn dieser es nicht verdient hat, einfach weil du weißt, dass du in Wahrheit Gott dienst. Sei ein Christ, der nicht in erster Linie auf das Äußere bedacht ist, dem seine Beziehung zu Christus wichtiger ist als Schlaf, Entspannung und gutes Aussehen. Und diese Beziehung pflegt und nach außen trägt. Der auch nicht in der Gruppe von Freunden schlecht über andere redet, obwohl die Lacher sicher auf seiner Seite wären. Sei ein Christ, der an die Bedürfnisse seiner Mitmenschen, vor allem seiner Geschwister, wirklich interessiert ist. Der Anteil nimmt und sich emotional auf sie einlässt und Verständnis hat. Dessen Priorität darin liegt, dass die Beziehung und Liebe zu ihnen jeden Tag zunimmt und bei dem sich das auch in seiner Zeitplanung widerspiegelt. Sei ein Christ, der sich nicht auf seinem Rechten ausruht, sondern anderen von Herzen dient. Du bist der Sünde gestorben und du kannst Gott von Herzen dienen. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Amen.